Wir haben ja das Plädoyer vom Lorenz Erni vorher rübergekommen.
Genau.
Ich bin heute Morgen aufgestanden, bin joggen und habe mir das Plädoyer von Siri vorlesen lassen.
Ah, oh, cool, ja.
Ja, es war in etwa dreifacher Geschwindigkeit gewesen. Ich bin viel zu schnell gerannt wegen dem und ich bin komplett Sturm im Kopf. Also es ist nicht zu empfehlen. Lago mio. Und dann weißt du, durch den dunklen Wald, auf einmal auf der Seite kommt irgendein Hund, den ich nicht gehört habe, weil ich Siri im Ohr hatte, bin wahnsinnig verschrocken. Jetzt, bevor wir auf den Inhalt sprechen kommen. Ich bin letztens von der Sonntagspresse gefragt worden, was denn der Lorenz Erni ausmache als Verteidiger. Was hättest du geantwortet?
Ist noch schwierig. Es macht ihn eigentlich gar nicht so viel aus. Er hat jetzt nicht wirklich Ecken und Kanten. Er ist auch nicht besonders aggressiv, besonders zurückhaltend. Er ist einfach in der Sache wahnsinnig genau und treffsicher.
Ja, und ich glaube, gute Verteidigung merkst du gar nicht so. Gute Instruktion vom Klient, dann laufen die Einvernahmen sauber und ohne Störungen. In dem Moment, wo ein Verteidiger aggressiv muss intervenieren, ist ja etwas falsch gelaufen. Und gute Verteidigung antizipiert das und merkst eben durch das gar nicht. Und ich glaube, das ist so seine Qualität, dass er sehr gut strategisch Sachen lesen, antizipieren, weiß, wo Aufregung angebracht ist, weiß, wo man sich zurücknehmen kann und durch das einfach auch sehr gute Erfolge erzielt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt, der mit dem Lorenz Erni im Verfahren ist, oft gar nicht genau wissen, wo dran sie sind. Ich glaube, vom Lorenz Erni kommt man wenig Feedback über direkt. Das behaltet er für sich und das spielt er in dem einen richtigen Moment. Und wie du sagst, es braucht...
Darf ich schnell gerade etwas zu dem sagen? Das siehst du jetzt auch im Plädoyer. Er sagt, zwei, drei Stellen sagt er, das ist nicht abgeklärt worden. Ergo, das sind Fakten. Tiefer hat man es nicht abgeklärt. Ergo, ist es so und so zu verstehen. Zugunsten vom Klient. Da gibt es jetzt sicher andere Verteidiger, die das Gefühl hätten, sie müssen da mitwirken und aggressiv immer wieder Beweisanträge stellen. Und das ist ja die grosse Kunst von uns, dass man eben Lücken erkennt, Fragen erkennt und wenn die nicht beantwortet werden, eben nicht aktiv versucht, den Beweis zu erbringen, sondern das offen lässt, was eine Möglichkeit eröffnet, das dann eben zugunsten des Klienten zu würdigen.
Genau, man muss es aushalten, so eine Lücke nicht zu füllen oder nicht auf so eine Lücke hinweisen. Ganz genau.
Und das ist eben ein bisschen das Problem, wenn Zivilrechtler im Strafverfahren agieren, dass du dort ganz ein anderes Mindset hast.
Ich kann noch ganz kurz wieder darauf zurückkommen, was du gesagt hast, betreffend, dass es in der Regel keine laute Verteidigung braucht. Ich denke, in Einzelfällen kann es schon richtig sein, dass es ein Verteidiger ist, der gerne in die Kamera schaut, der laut ist, der sozusagen den Blick auf sich richtet und vom Klient ablenkt. Aber das ist eben wirklich, muss einfach im Einzelfall richtig sein, es darf nicht ein Stereotyp von einer Verteidigung sein. Und wie du sagst, Lorenz Erni, und so kommt es jetzt wirklich im Plädoyer zum Ausdruck, und so haben wir ihn ja schon kennen und schätzen gelernt, er ist sehr passiv, reaktiv, und das ist eben sehr oft, wie du vorher gut beschrieben hast, eben das Wesentliche bei einer Strafverteidigung. Dass man abwartet, dass man lauert, und dann ganz am Schluss, das ist halt einfach das Privileg, in so einem Strafverfahren, eines der wenigen Privileg von der Verteidigung, dass man ganz am Schluss kann kommen kann, und dann am Schluss kann im Idealfall genüsslich kritisieren.
Wenn wir mal jetzt noch kurz ins Plädoyer hineinschauen.
Sehr gern, ja.
Oder wie hast du gedacht, dass wir...
Also, ich würde sagen, als ich das Plädoyer gelesen habe, ich rede jetzt von mir, für mich, jetzt mit 14 Jahren Berufserfahrung, ist für mich schon ein Konseigneur von der Strafverteidigung. Er macht das schon wirklich einfach sau gut. Er macht das sau gut in seiner Unaufgeregtheit. Es ist keine Empörung rum. Ich kann mir auch vorstellen, es ist sehr schade, dass wir heute nicht dabei sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das in einer sachlichen, ruhigen, bestimmten Stimme überbringt und das gar nicht gross skandalisiert, obwohl man an der einen oder anderen Stelle im Plädoyer durchaus dürfte oder könnte laut werden. Also wir sehen heute ein anderes Bild von dieser ganzen Situation. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, ich vielleicht noch schnell formell. Das fällt gerade als erstes auf. Er stellt es völlig um. Er orientiert sich nicht an der Anklageschrift. Und das ist ganz wichtig, dass man eben nicht in die Falle tritt und sich an der Anklage von der Staatsanwaltschaft orientiert, sondern dass man eine eigene Geschichte entwickelt oder die eigene Sachdarstellung.
Ganz genau.
Das ist essentiell und das macht er auch sehr gut.
Also die Privatausgaben einfach zuhinterst hindern, das hat dann am wenigsten Bedeutung und dann nimmt er am wenigsten Platz in seinem Plädoyer.
Ja, und das ist ja auch klar und gerade sein Aufbau offenbart das nochmal deutlich, warum es eben die Staatsanwaltschaft umgekehrt gemacht hat.
Ganz genau, ganz genau. Ganz am Anfang, was mir jetzt aufgefallen ist, wir könnten vielleicht schon 2-3 Spotlichter reinwerfen.
Ja, gern, ja.
Er hat das mit der Verletzung vom Bankenuntergeheimnis, wo wir das letzte Mal noch kurz angeschaut haben, der Whistleblower, das benennt er, aber ist einfach realistisch genug. Er kennt die respektive Rechtsprechung vom Bundesgericht. Wir vertiefen das bitte nicht, sonst wird die hässig und wird laut. Das ist einer der grossen Skandale in unserem Strafprozess.
Ich tue es schnell erklären für die Leute, die Rechtsprechung nicht kennen. Es geht um die Frage, ob man rechtswidrig, also durch eine strafbare Handlung erlangte Beweise zu Lasten von beschuldigten Personen verwenden
darf. Ja, also es geht darum, wenn man aus strafbaren Verhandlungen einen initialen Beweis findet, darf auf dem initialen Beweis ein ganzes Strafverfahren beruhen. Und eben, ich möchte eigentlich meine Aussage dazu verweigern, aber das Bundesgericht sagt tatsächlich, umso schwerwiegender Vorwürfe sind, umso unbedeutender ist es, wie die Beweise erhoben worden sind. Der Grundsatz von der Formstrenge ist abgeschafft dort.
Ja, und das ist eine völlig falsche Vorstellung, was Rechtsstaat soll. Weil je schlimmer das Delikt, ich wiederhole mich, es ist so langweilig, aber je schlimmer das Delikt, desto gravierender sind die Konsequenzen für eine beschuldigte Person und umso sauber erlangt werden. Und da darf man sich nicht von Einzelfällen, wo es dann halt allenfalls zu einem vermeintlich skandalösen Urteil führt, in die Tiere leiten lassen. Weil wenn man anfängt, rechtswidrige Beweise zuzulassen und die StPO immer ergebnisorientiert anzuwenden, dann schaffen wir faktisch die Spielregeln ab. Und das ist ja immer zugunsten vom Staat, zugunsten von dem, der die Spielregeln auch noch macht. Eben, ich glaube, es ist offensichtlich, wir spielen auch nicht Monopoly und einer am Tisch kann die Spielregeln immer ein bisschen dehnen und alle anderen müssen sich daran halten.
Der Lorenz Erni ist pragmatisch und realistisch genug gewesen, dass er nur in einem Nebensatz erwähnen. Das finde ich, hat er natürlich genau richtig gemacht. Dann hat er, das haben wir schon in der Presse gelesen, hat er da doch auch noch ein bisschen geschossen, was Dreyfus offenbar geklickt hat. Aber das haben wir können nachlesen.
Das widerspricht aber deiner Zeitthese, dass Shaming und Naming von der Staatsanwalt ausgegangen sein. Und er sagt ja auch, er unterstellt das der Staatsanwaltschaft nicht.
Das finden wir dann schon aus.
Ja, ich habe jetzt den Margret Sprecher, also der Journalistin, die den Artikel geschrieben hat, habe ich jetzt auch noch versucht zu kontaktieren. Leider auch keine Reaktion bis heute
bekommen. Ja, sehr schade. Gut habe ich gefunden, wie er die Verwunderung und Enttäuschung beschrieben hat vom Staatsanwalt, wie ihm die Verwunderung ins Gesicht geschrieben schien, wo er gemerkt hat, dass Exponenten von der Oduno, ich glaube betreffend Comtrain, durchaus von realistischen Szenarien für die Unternehmensverwertung ausgegangen ist und dann die Staatsanwaltschaft gemerkt hat, oh, wir haben das Problem mit dem Schaden.
Ja, wie dort die ganze Strategie von der Staatsanwaltschaft gekehrt hat. Und er wendet dann das super an im Zusammenhang mit dem Vorsatz. Also er sagt einfach gesagt, also wenn die Staatsanwaltschaft von etwas anderem ausgegangen ist, wenn die Anzeigerstatter von etwas ausgegangen sind, wenn das Bundesgericht langjährig andere Praxis gehabt hat, wenn diverse Gutachter von etwas anderem ausgegangen sind, wieso soll denn der Pierin Vinzenz gewusst haben, dass das dann ab 2018 plötzlich soll strafbar sein?
Jetzt hast du es ein bisschen verkürzt. Die Staatsanwaltschaft hat am Anfang offenbar bei den Verhaftungen damit argumentiert, es sei ein Schaden entstanden, dadurch der Aduno zum Beispiel ein Schaden entstanden. Die Exponenten von der Aduno, die befragt worden sind, haben gesagt, nein, ein Schaden ist nicht entstanden, alles fair gewesen, also at arm's length. Und nachher ist eben dem Staatsanwalt der Bundesgerichtsentscheid betreffend Retrozessionen in die Schoss gefallen. Und dort geht es eben darum, hat man müssen davon ausgehen, dass so eine Herausgabepflicht besteht oder nicht. Und das hat er dann sehr sauber gemacht, eben mit den Fragen, die du jetzt aufgeworfen hast.
Und auch, wie er das im Plädoyer vorbereitet. Also es kommen immer wieder Hinweise und am Schluss zieht er das zusammen und du als Leser erahnst es und wartest wieder drauf. Also es ist ein grossartiger Taschenspielertrick.
Ja, es ist wunderbar. Er macht richtig einen Spannungsbogen. Er setzt dort am Anfang, so, er tut er zart aussäen und am Schluss tut er dann wie ernten, wo er hinten dann zusammenfasst und eben unter anderem die Verwunderung und die Enttäuschung im Gesicht vom Staatsanwalt nach der einen Zeuge Einvernahmen beschreibt. Also wirklich wunderbar.
Auch rhetorisch, oder? Eben, dass er so das Menschliche reinzieht. Man sieht den Marc Jean-Richard richtig vor sich, wie er da das Gesicht verzieht.
Genau.
Natürlich einer in der Vorstellungskraft.
Ja, denn wie man es eigentlich vom Lorenz kennt, unaufgeregt, geht er Punkt für Punkt, zerpflückt er eigentlich oder versucht er, die Anklage zu zerpflücken, geht das Beweisergebnis durch, nennt das Beweisfundament ein Sammelsurium, sagt es nicht nur so schlagwortartig, sondern kann es wirklich auch belegen und redet von einem voreingenommenen Überführungseifer und sagt es nicht nur so, sondern kann es dann wieder schön belegen. Also es ist nicht einfach polemisch, sondern es ist an der richtigen Stelle so ganz kleine Giftpfeile.
Und weißt du, was auch ganz wichtig ist? Dass seine Sachdarstellung einfach ist. Er verliert sich da nicht in Details, er verliert sich da nicht in komplizierten Konstrukt. Er sagt auch, das würde jetzt zu weit führen, das vertiefen, aber also, das ist ganz zentral. Man muss eben nicht alles sagen, was man weiß und könnte sagen, sondern man muss das, was man sagt, muss auch verständlich sein.
Völlig einverstanden. Man muss es können vermitteln in einfachen Worten. Und gerade da haben wir es natürlich mit der Komplexität zu tun, wo es eine grosse Aufgabe ist, das in verständliche Worte zu fassen. Und es geht nicht in verständliche Worte für die Öffentlichkeit zu fassen, auch in verständliche Worte für das Gericht zu fassen. Und nicht, wie das Gericht das schon nicht checkt, sondern wie so Plädoyer einfach viel zu lang geht und wie es anstrengend ist. Und du kannst es nur mit einfachen Sätzen kompliziert
überbringen. Mein Punkt ist aber ein anderer. Wenn du etwas wirklich verstehst, dann kannst du den kompliziertesten Sachverhalt einfach sagen. Und das zeigt eben, man muss den Sachverhalt wirklich durchdringen. Und dann ist es eine harte Arbeit an der Sprache. Du schreibst mal einen Entwurf und musst immer wieder drüber. Es hat auch viel Streicharbeit. Und eben, das ist dann die Arbeit, die harte Arbeit am Sachverhalt, wo dann eben das Gericht die Honorarnoten kürzt, weil du vielleicht nur 20 Seiten erzählst oder vorlesest. Aber tatsächlich hat das Plädoyer mal 60 Seiten gehabt. Also du wirst dann sogar noch hinten raus finanziell bestraft, dass du abkürzest, Doppelspurigkeiten ausmerzest, dass du das Zeug zusammenziehst, dass du dich eben aufs Wesentliche konzentrierst. Wirst hinten raus mit einer Kürzung bestraft, aber dennoch ist das eigentlich die wesentlichste Arbeit.
Also, ein kurzes Offside. Wie machst du es denn du? Machst du zuerst ein intensives Sachstudium, machst du dir Stichwörter oder fängst du an schreiben und während dem Schreiben studierst du Akte und verfeinerst?
Also, wenn man von Anfang an in einer Strafuntersuchung dabei ist, dann wächst man ja mit dem Fall. Und das Unterbewusstsein schafft ja immer wieder neue Ideen, neue Gedanken. Und in dem Moment, wo du ein Plädoyer gehst, weißt du, kennst du eigentlich die Strategie schon oder vermeintlich kennst sie, weil Krux liegt ja dann im Detail. Ich schaffe dort mit Diktat. Und dann habe ich es nicht selber geschrieben. Also wenn es dann wieder bei mir auf dem Tisch ist, ist es wie quasi nochmal ein neuer Blick. Und daher bringe ich das in Formen. Wie machst du es denn du?
Hast du natürlich schon recht, wenn man von Anfang an im Fall drin ist, hat man schon gewisse Ideen. Ich fange eigentlich ziemlich schnell mal an schreiben und nehme dann immer wieder die Akten und merke dann teilweise, oha, da muss ich genauer ran. Und das Ende kann sehr ein dynamischer Prozess sein. Und ich lerne schon mit dem Schreiben von Plädoyer die Akten schon einmal neu kennen. Nicht, dass ich sie
ja,
gekannt habe, aber
nochmal neu kennen, ja.
Kommt noch ein anderer Aspekt.
Ja.
Gut. Ich möchte noch ganz kurz auf einen weiteren Punkt hinweisen, auf meinen persönlichen Höhepunkt von dem Plädoyer.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Du hast mir gestern einen Link von der NZZ weitergeschickt, wo da ein Pfeil, weißt du, die Notiz von Vinzenz Glauben, so eine Aufstellung, so eine Handnotiz. Oder?
Ja, genau, und der Rot von Beat Stocker. Ja.
Genau, und dort, die Notiz, die trägt Datum 17.04.2014. Der Pierre Vinzenz hat immer gesagt, hey, das kann nicht 14 betreffen, das muss 15 betreffen. Die Staatsanwaltschaft glaubt das natürlich nicht. Oder? Dann, der Lorenz Erni schreibt dann aber, dass gelegentlich aus Versehen ein falsches Datum eingesetzt werden kann, das hätte sogar der Fall für den Staatsanwalt, den er Einvernahme anerkennt. Und dann sagt er, er hat aber sogar den Tatbeweis dafür erbracht. Sein Schreiben vom 18. Februar 19 an eine bestimmte Person, mit der er unter Bezugnahme auf ein Telefonat vom 11. Februar 19 in Erstattung eines schriftlichen Berichts ersuchte, datiert er mit 18. Februar 2018. Auch bei zwei IFRA-Protokoll hat er sich um 2 Jahre vertan. Also, mein wunderbarer geht es doch nicht, um zu zeigen, wie leicht man das Datum kann verfälschen kann.
Das finde ich ganz wichtiger Aspekt, weil es zeigt, wie relativ Beweise sind. Und das ist eben die hohe Kunst der Rechtsprechung, dass man bei jedem Beweis schaut, was sagt er wirklich, wirklich, wirklich aus. Und nicht schon mit einer Wertung reingeht. Und darum ist es auch so wichtig, dass das Gericht nicht einfach die Akten nimmt und die Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft und das abhökelt, sondern korrekterweise müssen die Akten unvoreingenommen, am besten in Unkenntnis von der Anklageschrift lesen und sich ein eigenes Bild machen und bei jedem Beweismittel fragen, was beweist das Beweismittel für sich allein? Oder man sieht zum Beispiel beim Hyatt-Gate, da gibt es Rechnungen. Die sind ein bisschen pauschal. Es geht um die Zerstörung vom Mobiliar und die sind relativ, die Rechnung an sich ist allgemein gehalten. Der Staatsanwalt sieht in dieser Bezeichnung von der Rechnung natürlich besondere Machenschaften, um das zu verheimlichen. Der Lorenz Erni heute sagt jetzt, die Rechnung ist so bezeichnet worden und weil sie eben so pauschal bezeichnet worden ist, hat der Vinzenz nicht erkannt, dass es eine private Aufwendung ist und darum ist das fälschlicherweise dann der Raiffeisen belastet worden. Also das zeigt gerade wieder mal die Relativität, oder? Also das Beweismittel, die Rechnung, muss unvoreingenommen anschauen und für sich schauen, was beweist sie für sich allein. Und nicht, wenn du mit dem Ergebnis kommst, das du beweisen haben willst, dann läufst du nämlich Gefahr von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Weil plötzlich siehst du, jedem Beweismittel tust du immer so werten, dass deine These stützt. Und dann hast du auch eben die Bestätigungstendenz. Und das mag bei einer Staatsanwaltschaft angehen, auch wenn sie alle entlastenden Beweismittel mit gleicher Sorgfalt müssten angehen. Aber das Gericht muss natürlich nach grosstmöglicher Objektivität hinstreben. Und dort ist eben ganz wichtig, dass die unvoreingenommen jedes Beweismittel anschauen und vor allem auch kontrafaktisch denken.
Super, Dori. Und genau so kommt das Plädoyer Erni eben für mich über. Es kommt eben so unaufgeregt und pseudo-objektiv über. Es kommt nicht so über, als ob er völlig einseitig plädiert, sondern als ob er ganz einen nüchternen Blick auf die Untersuchung hat und einfach sagt, wie es ist. Es ist so unverdächtig. Verstehst du, was ich meine? Klar ist er sein Vertreter, aber er tut das nicht zu fest überhöhen. Wie kann man nur? Und was ist das für ein Skandal? Und so lange in Haft setzen etc. Sondern er bringt das sehr diskret und eben unaufgeregt, habe ich heute glaube ich, schon 5 Mal gesagt.
Ja, nein, das ist ja auch eben, wie soll ich sagen, Allgemeinpsychologie. Wenn du unschuldig beschuldigt wirst oder unschuldig irgend angegriffen wirst, dann kannst du einfach klar und bestimmt, aber auch ruhig sagen, wie es richtig war. Und dann musst du eben nicht zum Zweihänder greifen und gerade mal rumschreien. Was ich auch noch möchte sagen, ist die Länge des Plädoyers. Also ich habe das Gefühl, er hat sich auf ein absolutes Minimum beschränkt. Er plädiert 120 Seiten oder 104 Seiten. Entschuldigung, 104 Seiten. Also ich habe es im Wald in einer Stunde etwa gehört.
Mit doppelter Geschwindigkeit, ja?
Ja, ja, natürlich. Hast du gesagt, ja. Ja. Also an die Länge ist wie es muss sein.
Eben, jetzt kommt der Verteidigung Stocker kommt jetzt mit der epischen Auseinandersetzung mit der Anklageschrift.
Da habe ich auch noch wollen sagen. Ja, da habe ich noch sagen, aus dem Plädoyer Erni kommt auch raus, dass die zusammen geschafft haben. Er verweist auch aufs Plädoyer Blattmann. Also das erklärt auch, also der Blattmann durchaus der Beat Stocker hat können verteidigen, weil er hat ja den Erni an seiner Seite gehabt und ist ja sicher auch ein herausragender Jurist. Das Team macht ja dann auch Sinn. Du hast den mit der Kompetenz im Wirtschaftsrecht und du hast noch den Topcrack im Strafrecht. Also ich glaube, da haben wir das ein bisschen falsch gewürdigt.
Genau, also man hat da auch klare Hinweise, gerade im Betreff mit dem Zusammenhang von der Verjährung, wird sogar explizit auf die Ausführungen von der Verteidigung Stocker dann verwiesen. Eben das mit den Fragen, die der Lorenz Erni selber aufwirft und beantwortet, das hast du ja schon erzählt, oder? Es kommt eher gegen das Ende vom Plädoyer, das finde ich eben grossartig, wie sich der Spannungsbogen schließt. In rechtlicher Hinsicht hochspannende Frage. Also, wenn man sich dafür interessiert, finde ich es mega spannend. Es hat diverse Gutachten, offenbar im Recht, also Rechtsgutachten. Was meinst du grundsätzlich zu Rechtsgutachten? Und kannst du da in dem Zusammenhang etwas damit anfangen?
Also es hat, man hat das Gutachten Vogt, man hat das Gutachten Wohlers, man hat das Gutachten Forstmoser und man hat noch andere Gutachten.
Der Tommen hat man noch, der Forstmoser ist aber schon 2009 gewesen, gell?
Ja, es ist natürlich ein legitimes Mittel. Also ich brauche das auch immer wieder, um einem Standpunkt Nachdruck zu verleihen. Aber es ist klar, es sind Privatgutachten.
Ja, wie findest du aber bei Rechtsgutachten, das ist vielleicht wieder das nächste Offside, könnte man da am Gericht nicht vor den Kopf stoßen, wenn man das Gericht will belehren
will? Nein, es sind derart, also mit der Retrozession sind derart komplexe Sachen und eben Gutachten Forstmoser, das sind ja Beurteilungen von Abläufen, von Übernahmen. Das ist ja nicht ein reines Rechtgutachten, sondern der schaut den Sachverhalt an und beurteilt es dann als bedenkenlos. Also von dem her sehe ich da jetzt gar kein Problem. Ja. Aber ist klar, das Gericht kennt das Recht und darum ist eine Verteidigung auch gut beraten, dass sie sich zum Rechtlichen knapp haltet, die Leute nicht langweilt. Und auch das macht natürlich Lorenz auch, wie man es genau sollte.
Ich weiss, man sollte nicht zu fest in Details gehen, aber ich bin wirklich ein bisschen Fan von dem Plädoyer. Nochmal kurz mit dem Spannungsbogen. Am Anfang der Staatsanwalt, der ganz erstaunt war, die Fragen aufgeworfen worden sind von mir, ja, wer hätte das alles vorher schon nicht gemerkt? Wie hätte es Herr Vinzenz merken? Und dann kommt der Wohlers mit seinem Gutachten, wo im Herbst 2021 offenbar erstellt worden ist und kommt nochmal zum Vorsatz und sagt dort, oder es braucht, dass der Täter zumindest laienhaft kann erkennen, dass die Tatbestandsmerkmale verwirklicht worden sind. Und das eben im vorliegenden Fall, dass man nicht mal die Parallelwertung aus der Laiensphäre kontrollieren will. Voran hat es ja auch niemand gecheckt. Nicht einmal der Staatsanwalt, der bis zum Urteil vom Bundesgericht an die Retrozessionen gar nicht gedacht hat, sondern mit dem Schaden argumentiert hat. Also, ja, finde ich geil.
Ja, wird schwierig daran vorbeikommen. Aber eben nochmal, wir haben keine Aktenkenntnis. Wir hören nur, was punktuell aus den Akten gezogen wird. Das Bild ist viel komplexer. Und ich bin sehr gespannt, was das Gericht daraus macht und vor allem auch in welcher Qualität, in welcher Fallhöhe. Wir haben jetzt ein herausragendes Plädoyer von der Staatsanwaltschaft. Wir haben jetzt vom Ernie ein herausragendes Plädoyer gehört. Das Gericht ist gefordert.
Wie wir schon gesagt haben, zu den Privatausgaben hält sich der Lorenz Ernie sehr kurz. In diesem Zusammenhang aber doch einen kleinen Seitenhieb gegen den einen Staatsanwalt, wo er sagt, ja, also offenbar kann sich der Staatsanwalt nicht vorstellen, dass man in einem Nachtclub auch geschäftliche Unterredungen machen kann und er einfach seine eigenen sozusagen Moralvorstellungen einbringen und mit dem Mitzeug noch gar nichts beweisen, dass man in einem Striptease-Lokal nicht kann geschäftliche Unterredungen machen kann. Noch zu den Nebenfolgen, vielleicht abschliessend. Was ist dir noch etwas aufgefallen?
Dass er nichts sagt.
Ja! Auf der Seite 102 Nebenfolgen. 3 Randziffern, wie viele Stunden er müssen aufwenden, das sind wir doch angemessen entschädigen, dass der Herr Vinzenz Anspruch hat auf eine angemessene Genugtuung und Zivilforderungen sind sowieso abzuweisen und Beschlagnahmungen sind aufzuheben infolge der beantragten Freispruch. Danke, Adi, fertig.